Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute zu unserer Bibelstunde. Ich mache das übrigens auch zum ersten Mal und ich bin unsagbar aufgeregt, wie das funktioniert. Wir wollen aber trotzdem diese Bibelstunde nicht in unserem Namen beginnen, sondern im Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Normalerweise singen wir jetzt ein Lied. Ich würde sagen, das überschlagen wir. Wir haben dann auch eine Gebetsgemeinschaft. Auch das werden wir insofern abkürzen, als ich alleine zunächst beten möchte und dann wollen wir den Bibelabschnitt lesen und darauf hören. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass du unser Gott bist und dass du alles regierst. Und du zeigst uns gerade in diesen Tagen, dass es keineswegs so selbstverständlich ist, dass ich, dein Volk, dass wir uns treffen können, zusammenkommen dürfen, Gemeinschaft haben dürfen. Wir bitten dich aber, Herr, dass du diesen Abend segnest, dass du dein Wort an jedem von uns segnest. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst, und dass du uns bei dir erhältst. Lieber Vater im Himmel, bitte sei du der Herr dieser Stunde und wirke du durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir wollen fortfahren im Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4. Das letzte Mal, das war ja schon nicht so, ich sag mal, außerordentlich, da hatte ich eine Bibelstunde gehalten, die haben wir dann ins Internet gesetzt. Das ging über die Austreibung des unreinen Geistes in Lukas Kapitel 4, die Verse 31 bis 37. Ich gehe mal davon aus, dass wir das noch im Internet haben. Und dann kommen wir heute zu den folgenden Versen, Lukas Kapitel 4, die Verse 38 bis 44. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und er, also Jesus, stand auf. Also da müssen wir wissen, in einer Synagoge saß der Lehrer, und die Leute, die Zuhörer, standen und Jesus erhob sich jetzt. Und er stand auf und er ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle die Kranken, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort. Und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm. Und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, ich habe diese Verse überschrieben, also die Verse 38 bis 44, mit: Jesus ist der Retter in jeder Beziehung. Wir könnten auch sagen, Jesus offenbart sich als der Umfassende, als der, um es etwas neumodischer zu sagen, als der ganzheitliche Befreier. Erinnern wir uns bitte noch einmal das vorletzte Mal, es war ja das letzte Mal, als wir uns ordentlich in den Gemeinderäumen getroffen haben, hatten wir auf die Ereignisse in der Synagoge in Nazareth geblickt, die uns Lukas ab Vers 14 im vierten Kapitel berichtet. Und wie gesagt, das letzte Mal ging es um die Ereignisse in der Synagoge von Kapernaum. Und heute hören wir jetzt die Geschehnisse, die unmittelbar nach der Austreibung des unreinen Geistes eben in der Synagoge von Kapernaum erfolgten. Jesus ging mit seinen Jüngern aus der Synagoge von Kapernaum in das Haus des Simon Petrus. In der Synagoge von Kapernaum war Jesus als der göttliche Erretter, als der Befreier aufgetreten. Und im Anschluss daran ging Jesus aus der Synagoge hinaus. Und zwar in das Haus des Petrus, in dem offenkundig auch seine Schwiegermutter lebte. Man hat inzwischen in Kapernaum Ausgrabungen gemacht. Ute und ich, wir waren mal vor einigen Jahren dort und haben uns das angeschaut. Also zwischen der Synagoge und dem, was man als Haus des Petrus identifiziert hat, liegen nur wenige Meter, das ist ein Katzensprung. Und in diesem Haus, das ist heute übrigens eine römisch-katholische Wallfahrtsstätte, in diesem Haus, da lebte jetzt also auch die Mutter des Petrus. Petrus selbst stammte ja nicht aus Kapernaum, sondern das wissen wir aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 1, den Versen 43 bis 44. Er stammte aus Bethsaida. Das ist auch ein Ort nicht weit von Kapernaum, aber er war dann ganz offensichtlich nach Kapernaum gezogen, umgesiedelt. Kapernaum war zu jener Zeit die größte Stadt am See Genezareth. Übrigens, nicht nur Petrus war dorthin gezogen. Wenn ihr mal aufschlagt, Matthäus Kapitel 4, Matthäus Kapitel 4, da wird uns Folgendes berichtet, dass auch Jesus selbst umgezogen war. In Matthäus Kapitel 4, da wird uns ja am Anfang des Kapitels erstmal die Versuchung Jesu berichtet. Und dann lesen wir in Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und, das ist jetzt wichtig, und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Also auch Jesus zog nach Kapernaum. Jesus zog natürlich immer herum, vor allen Dingen in Galiläa, zumindest am Anfang. Da natürlich auch in Judäa und auch eine gewisse Zeit sogar außerhalb Israels, in Sidon, in der Dekapolis war Jesus auch. Aber wenn wir irgendwo während dieser Zeit sagen können, wo Jesus gewohnt hat, dann war es eben auch Kapernaum. Und was wir jetzt in diesem Abschnitt hier lesen, wenn wir uns mal ganz kurz erstmal vergegenwärtigen, was wird uns hier gesagt? Es werden uns drei Dinge eigentlich berichtet. Erstens, als Jesus mit einigen Jüngern noch, wir kommen darauf noch, das Haus des Simon betrat, da wird offenkundig, dass die Schwiegermutter des Petrus ein schweres Fieber hat. Das sind die Verse 38 bis 40. Dann wird uns weiter berichtet, was am Abend des Sabbat, eigentlich nach dem Sabbat, geschah. Viele Leute kommen zu Jesus und Jesus treibt viele Dämonen aus. Das ist Vers 41. Und dann wird uns noch berichtet in den Versen 42 bis 44, dass Jesus am nächsten Morgen weiterzog. Er wollte weiterziehen und die Menschen hielten ihn auf. All diese Ereignisse, Lieben, werden uns natürlich berichtet, weil sie sich so ereignet haben. Aber das ist natürlich nicht alles. Lukas ist ein Historiker, er berichtet selbstverständlich die historischen Fakten. Aber es geht auch darum, und das ist wichtig, wer Jesus Christus ist. Der Sohn Gottes, der Sohn Davids und jetzt ganz besonders am Anfang der, der das Reich Gottes bringt und damit den Kampf gegen die Finsternismächte aufnimmt und so die Menschen aus dem Herrschaftsbereich des Teufels befreit. Das war ja der Auftrag, warum der Vater, Gott der Vater, seinen Sohn hineingesandt hat in diese Welt, damit er als der Same der Frau dem Teufel, der Schlange, den Kopf eintritt. Und um das zu tun, war das Vorrangige, was Jesus tat, die Verkündigung des Reiches Gottes. Wenn ihr euch daran erinnert, also wer jetzt die Bibelstunde gehört hat, ich will das nicht nochmal alles wiederholen, aber das Zentrale ist die Verkündigung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist zu euch herbeigekommen. Vielfach bei Luther ist übersetzt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das könnte man noch so verstehen, als dass das Reich Gottes noch nicht da ist, sondern dass es eben erst nahe gekommen ist. Das ist nicht der Sinn dieser Aussage. Jesus sagt, dass das nahe gekommen sein zu einem Ziel gekommen ist, wenn man diese Form, die hier im Griechischen steht, richtig übersetzen will, also den Sinn richtig erfassen will. Das Reich Gottes ist jetzt da in Jesus Christus. Und dies, und das ist das Zentrale, verkündet Jesus in seiner Botschaft, etwa denken wir an die Bergpredigt und dann später auch in Gleichnissen. Aber daneben hat Jesus seine Messianität, also dass er der Messias, der Gesalbte Gottes ist, unterstrichen durch Wunder und Zeichen. Wir erinnern uns noch einmal, in der Synagoge von Kapernaum war es die Austreibung eines Dämons. Und nun in diesen folgenden Versen schildert Lukas drei kurze Berichte. Und in diesen Berichten, wenn wir sie zusammenfassen, können wir sagen, dass uns hier Jesus Christus als der Befreier, als der Erretter aus dem Machtbereich Satans sich zeigt. Es sind drei Bereiche, in denen Jesus seine Göttlichkeit demonstriert, indem er sich als der Erlöser offenbart. Wie gesagt, wenn wir so wollen, können wir sagen, ganzheitlich. Zunächst betrifft es den Körper. Jeder von uns hat Probleme mit seinem Körper. Der eine mehr, der andere weniger. Und je älter man wird, desto mehr Probleme hat man. Und das heißt nichts anderes im Licht der Heiligen Schrift, dass wir damit alle ständig den verheerenden Auswirkungen des Sündenfalls ausgesetzt sind. Wir alle vergehen, wir alle gehen dem Tod entgegen. Wir können es auch andersherum sagen, unsere Geburt ist der erste Schritt zum Tod. Schwächen, Krankheiten, Verletzungen, eventuell Missbildungen und dann Alterungsprozesse, Sterben, Sterbeprozess und schließlich der Tod. Das ist die, ich sag mal, universelle Biografie jedes Menschen, die universelle Lebensbeschreibung eines Menschen. Wir können von daher sogar sagen, in gewissem Sinn werden wir geboren, um zu sterben, nach dem Sündenfall. Sobald wir geboren sind, beginnt die Uhr hin auf den Tod zu ticken. Und das heißt, Wir brauchen einen Retter im Blick auf unsere Körperlichkeit, im Blick auf unseren Leib. Wir können es auch wiederum andersherum sagen, wer auch immer der Erlöser ist, er sollte und er muss in der Lage sein, über den physischen, über den körperlichen Bereich unseres Menschseins, der unaufhaltsam zum Tode tendiert, zu triumphieren. Und im Grunde muss er in der Lage sein, uns einen Körper zu geben, der unvergänglich ist, der niemals altert, der niemals schwach wird oder ermüdet, niemals krank wird und niemals stirbt. Und indem Jesus Christus behauptet, der Messias zu sein, nimmt er auch für sich in Anspruch Macht über Krankheiten, über körperliche Gebrechen zu haben. Aber zweitens ist da eben noch unsere Seele. Wir brauchen auch einen Retter, der mit unserer Seele umgehen kann. Unsere Seele ist nach dem Fall haltlos. Sie hat keinen Halt mehr. Sie ist ungehalten. Augustinus würde sagen, sie ist unruhig. Das heißt, sie hat keinen Anker. Jeder Mensch weiß, dass er die Wahrheit verloren hat. Und darum ist das Denken, das Sinnen, das Trachten jedes Menschen ausgerichtet, eben diesen Halt, diese Wahrheit in seinem Leben zu finden. Aber wo sucht man, wo sucht die Seele ihren Halt, ihre Wahrheit? Von sich aus weiß sie den Weg nicht zurück. Aber wenn wir Römer 1, wir wollen es jetzt nicht lesen, richtig verstehen, dann können wir sagen, dass unsere Seele immer noch eine Ahnung davon hat, dass sie ungehalten ist. Deswegen suchen wir nach einem festen Fundament für unser Leben. Wir können es wiederum andersherum sagen, jeder Mensch ist getrieben von einer unsagbaren Lebensgier. Eine Filmschauspielerin wurde mal gefragt, ja, was willst du eigentlich im Leben erreichen? Sie sagte dann, ach, eigentlich will ich etwas vom Leben haben. Okay. Aber das Leben suchen wir alle, wie auch immer. Getrieben von Lebensgier. Die Bibel spricht auch in diesem Zusammenhang von Lust, aber wir sollten bei Lust nicht nur an sexuelle Lust denken. Es geht auch um Augenlust, nicht nur um Fleischeslust, auch um Hochmut des Lebens. Wenn ihr euch einmal die Werke im Galaterbrief, die Werke des Fleisches anschaut, im Galaterbrief, die da aufgezählt werden, dann geht es da nicht nur um Hurerei, sondern zum Beispiel auch um Götzendienst. Auch Spiritismus, auch Okkultismus sind Versuche, irgendwie die Wahrheit zu erkennen, irgendwie Leben zu haben, die Lebensgier befriedigt zu bekommen. Nicht nur körperlich, nicht nur mit unserem Leib, sondern auch mit unserem Denken, mit unserem Sinnen trachten, hat uns Satan also in seinem Würgegriff. Im Epheserbrief Kapitel 2 lesen wir es so deutlich, dass der Satan den Verstand der Menschen mit Lügen täuscht, betrügt. Er gaukelt ihm immer wieder Bilder vor. Und alles, was er sagt, ihr Lieben, das ist Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Er kann sich manchmal als ein Engel des Lichts verkleiden, aber er hat nichts anderes als Täuschung im Sinn. Das heißt auch, die Seelen der Menschen sind in der Gewalt des Teufels. Nicht bei unserem Leib, da erfahren wir es in der Vergänglichkeit, im Tod, aber auch unsere Seelen. Und vielleicht ist das schwerer zu verstehen. Nicht manchmal merken wir es, dass wir betrogen werden, dass uns Dinge vorgegaukelt werden in den Nachrichten, die einfach nicht stimmen, dass irgendwelche Ideologien, die uns eingeredet werden, nichts weiter ist als Lug und Trug. Aber eben manchmal merken wir es. Und wir brauchen einen festen, klaren Maßstab, nämlich die Heilige Schrift, um zu durchschauen, was sonst uns vorgegaukelt wird. Wir benötigen einen Erlöser, der uns endlich einmal über diese Welt, über Gott und auch über uns selbst reinen Wein einschenkt, der uns die Wahrheit mitteilt, ohne Täuschungen, ohne Illusionen. Kurzum, wir benötigen einen Retter, der die Macht hat, Sünder aus dem Herrschaftsbereich Satans zu retten, Menschen aus der Tyrannis des Teufels zu befreien. Wir benötigen einen Retter, der in der Lage ist, sein ewiges Königreich der Gerechtigkeit und der Freude uns zu bringen und uns in dieses Reich hineinzubringen. Also im Wesentlichen geht es bei Jesus um die Frage, hat er diese Macht über den Tod, über Krankheiten, über Gebrechen? Hat er über die Sünde, die in uns ist, Gewalt? Über die Macht des Teufels und seines Reiches der Dämonen? Hat er sie wirklich? Der Retter, der Heiland, er muss in der Lage sein, uns aus dem Verfall unseres gefallenen Fleisches und aus den Dämonen, die unseren Verstand angreifen, und insgesamt aus der Herrschaft des Teufels zu erretten. Und das muss er auch demonstrieren. Wenn wir das mal verstanden haben, wozu Jesus gekommen ist, also im Licht von 1. Mose 3, Vers 15, um der Schlange den Kopf zu zertreten, wenn wir das wirklich verstanden haben, dann wird deutlich, dass wir Menschen einen wesentlich größeren Messias benötigen, als ihn die Juden suchten. Die suchten einen politischen Befreier. Sie suchten nach einer Art militärischem Messias. Das ist nicht wenig, ihr Lieben. Lebt einmal unter einer Diktatur, unter einer Tyrannis, dann weiß man, wie schlimm das ist, wie grauenhaft das ist. Aber wir Menschen, dafür kam Jesus. Wir sind verdammte, verlorene Sünder und sind unter der Herrschaft Satans. Und da brauchen wir wesentlich mehr als einen politischen Führer. Wesentlich mehr. Wir brauchen einen Befreier, der unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele von den Dingen befreit, die uns für Zeit und Ewigkeit seit Adam verdammen. Und ich denke, dass Lukas uns genau dies hier in diesen Versen schildert. Beginnen wir noch einmal mit Vers 38. Ich lese noch mal diesen Vers. Und Jesus stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für ihn. Zunächst bitte beachtet einmal, dass hier dieser Mann Simon genannt wird. Natürlich ist es Petrus, aber er wird hier Simon genannt. Petrus befand sich bereits offenkundig im Umfeld von Jesus. Wenn ihr nur mal ein Kapitel weiterliest, da wird uns dieser wunderbare Fischzug berichtet. Und Jesus bittet Petrus, oder Simon, wie er damals auch noch hieß, fahr ein bisschen raus, damit ich das Wort Gottes, das Reich Gottes predigen kann. Aber ich sag mal, die 12 Jünger waren noch nicht eine feste Größe damals. Das passiert dann erst in Lukas Kapitel 6, Vers 12. Ich lese mal diesen Vers. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also das war so eine Art Prozess. Petrus war zunächst ein Jünger von Johannes dem Täufer, da war er schon dabei. Aber dann ging er wieder fischen an den See Genezareth. Von irgendwas musste man ja auch leben. Und dann wird er hier von Jesus berufen in Lukas Kapitel 6. Das ist hier noch nicht der Fall, aber ich sag mal, Petrus oder Simon gehörte schon zur Jüngerschar, aber die war noch nicht so fest umrissen. Übrigens, den Namen Petrus erhält Jesus ja dann erst etwas später, nämlich im Zusammenhang mit seinem Bekenntnis in Caesarea, wo Petrus auf die Frage von Jesus, wer er denn sei, antwortet: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gut, dieser Simon Petrus, er wohnte wahrscheinlich noch bei seiner Schwiegermutter, dort wohnte auch seine Frau. Übrigens ist damit sehr deutlich, dass der sogenannte erste Papst durchaus verheiratet war. Wir lesen das übrigens auch nochmal in der Bibel, in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 5. Vielleicht schlagen wir das mal auf. 1. Korinther 9, Vers 5. Da schreibt Paulus geradezu so nebenbei: Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, also herumzuführen, also unterwegs auch mitzunehmen? Das ist der Sinn dieses griechischen Wortes. Wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn, wie Jakobus zum Beispiel, und Kephas. Also das Zölibat ist durch und durch unbiblisch. Es kam übrigens auch erst im 10., 11. Jahrhundert auf für alle Priester. Und es ist eigentlich nur in der römisch-katholischen Kirche, in der Ostkirche ist es auch nicht. Und natürlich auch hier nicht bei den Protestanten, bei den Evangelischen. Und diese Schwiegermutter des Petrus, als Jesus in dieses Haus hineinkommt, die war sehr krank. Es heißt hier in Vers 38, sie war von einem heftigen Fieber befallen. Wenn man sich das griechische Wort anschaut, dann steht da so viel wie von einem Megafieber befallen. Nun, das berichtet der Arzt Lukas, die anderen Evangelienschreiber, also Matthäus und auch Markus, sagen, sie war fieberkrank, was auch immer das ist. Aber ganz offensichtlich hatte diese Schwiegermutter ein schweres Fieber. Nun ist Fieber ja normalerweise eine Reaktion auf eine schwere Infektion. Was sie genau hatte, wird nicht berichtet. Möglicherweise ein Virus, aber das wird nicht berichtet. Die Synagogenbesucher in Kapernaum, sie hatten Jesus Lehren gehört, sie hatten von Jesus gehört, sie kannten seine Macht, sie hatten von seinen Wundern gewusst, und so baten sie ihn. Die Frage ist natürlich hier, wer verbirgt sich hinter diesem Sie baten ihn? Das wird nicht deutlich aus dem Lukas-Evangelium, aber wenn ihr euch einmal die Parallelstelle anschaut im Markus-Evangelium, da wird es deutlich. In Markus Kapitel 1, ich lese mal die Verse 29 bis 31. Dort heißt es, und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Und dann Simons Schwiegermutter, aber lag krank am Fieber danieder, und sogleich sagten sie ihm von ihr. Also zunächst einmal befindet sich hinter diesem Sie, hinter dieser Mehrzahl, die anderen Jünger, Andreas, das war ja der Bruder von Petrus, und dann auch noch ein befreundetes Brüderpaar, Johannes und Jakobus. Möglicherweise auch noch andere, aber gut, dann werden die nicht erwähnt. Und diesen Männern war klar aus all dem, was sie bisher gesehen hatten, Jesus vermag zu heilen. Und jetzt achten wir mal darauf, wie Jesus hier heilt. Vers 39. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihm. Jesus befahl dem Fieber. In anderen Übersetzungen steht hier, Jesus bedrohte das Fieber oder er tadelte das Fieber. Ich erinnere deswegen jetzt hier noch einmal an die Eingangsbemerkungen, die ich gemacht habe. Es geht in diesem Abschnitt darum, dass wir die Autorität Jesu auch über unsere, über die menschliche Körperlichkeit wahrnehmen. Und Jesus vermag hier gleichsam zum Fieber zu sprechen und es verschwindet. Er befiehlt. Übrigens steht dieses gleiche Wort, befiehlt, nachher noch einmal da. Daran seht ihr, das ist hier ziemlich dominierend in diesem Abschnitt, in Vers 41 am Schluss. Ja? Da heißt es noch einmal, und Jesus befahl ihnen, also den Dämonen, und ließ sie nicht reden. Das gleiche Wort, auch mit bedrohen kann man es übersetzen oder mit tadeln. Aber darum geht es. Jesus hat Autorität. Die Schwiegermutter des Petrus, sie wird geheilt. Jesus vermag hier gleichsam zum Fieber zu sprechen. Er verwendet keine Medizin oder sonstige Mittel. Und wir sehen hier nichts anderes als die souveräne, übernatürliche, die göttliche Macht Jesu Christi. Und bezeichnenderweise steht hier, sie stand sogleich auf und diente ihnen. Vers 39. Das heißt, die Schwiegermutter war unverzüglich in der Lage, ich sag mal, die wichtigste Mahlzeit der Woche zu machen, das Sabbatessen. Wir würden heute sagen, den Sonntagsbraten. Und wichtig, entscheidend ist hier, dass die Schwiegermutter keine bleibende Schwäche mehr zurück hatte. Nicht normalerweise muss man sich ja erst erholen nach hohem Fieber. Der Körper ist geschwächt, aber in diesem Fall verhielt es sich anders. Die Heilung vollzog sich nicht allmählich, sondern sofort. Nicht, wenn wir Fieber haben und wieder gesund sind. Ich erinnere mich, als Kind musste ich dann immer so eine Hühnersuppe da auslöffeln. Hatte rote Wangen, heiße Haut, Schwitzen, musste noch eine Weile liegen bleiben. War schlaff noch, konnte nicht gleich aufstehen, war auch ein bisschen schwindlig. Hier gab es keine Restsymptome. Sie stand sofort auf. Das Fieber verließ sie. Sie stand sofort auf und sie diente ihnen mit dem Essenszubereiten. Und noch einmal, die Schwiegermutter bereitete hier Essen Naja, für eine gewisse Gruppe, nicht? Wenn die drei Jünger dabei waren, dann vielleicht noch die Frau von Petrus. Vielleicht hatten sie auch Kinder, ich weiß es nicht. Aber das wird dann schon eine Gruppe sein, die dort zusammenkam. Ich hatte vorher gesagt, der Messias, den wir brauchen, der ist einer, der auch mit unserer Körperlichkeit klarkommt. Ihr Lieben, dann stellt sich natürlich heute die Frage, warum werden wir noch krank? Warum haben wir heute noch Infektionen, Fieber? Bitte, wenn Jesus unser Heiland ist, unser Retter, unser Messias, wie verhält es sich dann heute? Wir haben ja auch bei uns, auch etwa in der Gemeinde, kranke Leute, schwache Leute, gebrechliche Leute. Wir werden nachher nochmal auf diese Frage zurückkommen, aber wir wollen sie auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen, denn das ist natürlich die Frage, die kommt. Warum ist das heute anders? Jesus hat damals Fieber geheilt, wieso heilt er heute nicht? Man hat es immer wieder im Lauf der Kirchengeschichte falsche Heiler gegeben, die sich genau so auf die Bibel berufen haben und genau so argumentiert haben. Auch Menschen übrigens, die gesagt haben, also wenn du richtig glaubst, dann wirst du geheilt. Nebenbei gesagt, hier steht nichts, dass die Schwiegermutter von Petrus geglaubt hat. Es gibt Fernsehheiler, Stadionheiler, Benny Hinn war zu meiner Zeit ein bedeutender Mann. Der hat wörtlich gesagt, wenn du zu Jesus gehörst und richtig glaubst, dann wirst du geheilt. Denken wir auch an John Wimber, alles Amerikaner oder auch Catherine Kuhlman. Bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich euch zunächst einmal hinweisen auf folgende Unterschiede zwischen Jesus und diesen sogenannten Wunderheilern, die heute auftreten. Da ist zunächst einmal, Jesus heilt hier mit einem Wort oder in anderen Heilungen mit einer Berührung. Er legt ihnen die Hände auf oder streicht über die Augen oder wie auch immer. Eine zweite Besonderheit, wo er sich eindeutig von diesen sogenannten Wunderheilern unterscheidet oder wo sich die Wunderheiler von ihm unterscheiden. Die Heilung von Jesus ist immer augenblicklich. Nicht der Diener des Hauptmanns, der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum. Es heißt ausdrücklich, er wurde zur selben Stunde geheilt. Oder die Frau, die Blutungen hatte, die Jesu Gewand berührte, sie wurde sofort geheilt. Und so weiter. Also die Leute sagten nie wie bei Heilungskampagnen, ich bin geheilt worden und naja, ich weiß, dass ich jetzt irgendwann im Lauf der nächsten Zeit gesund werde. Dass es also eine Art Prozess ist. Jesus hat nie fortschreitende Heilungen vorgenommen. Er heilte augenblicklich, er heilte sofort. Das Dritte ist, Jesus heilte immer vollständig. Es gab keine Teilheilungen. Und Jesus heilte alle. Jeder, der zu ihm kam, wurde geheilt. Nicht? Vers 40, zweiter Teil. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Dann Vers 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Jesus legte die Hände auf. Jedem. Es gab keine enttäuschten Menschen. Ein fünfter Punkt ist, Jesus heilte organische Krankheiten. Wenn ihr euch einmal anschaut, bei so Heilungsevangelisten, was wird da geheilt? Was weiß ich, einer hat ein zu kurzes Bein und das wird geheilt. Oder man ist in einem emotionalen Stress und hat dann Herzklopfen oder Kopfschmerzen oder was. Wenn Jesus heilt, dann ersetzt er blinde Augen durch sehende Augen. Taube Ohren durch hörende Ohren. Er ersetzt die Lähmung und die Menschen sind wieder voll bewegungsfähig. Sechstens, das wollen wir auch nicht überhören, obwohl es jetzt nicht hier zur Sprache kommt, das lesen wir nachher in Lukas Kapitel 7. Jesus hat auch Tote auferweckt. Gut, wenn wir uns das alles jetzt klar machen, stellt sich die Frage, warum sind dann heute noch Ärzte notwendig? Das ist ja die Frage. Wenn Jesus der Messias ist, warum brauchen wir dann heute noch Ärzte? Oder denken wir daran, dass wir jetzt gerade voneinander isoliert sind? Schlagen wir dazu bitte mal zunächst auf Römer Kapitel 8, Vers 23. Römer Kapitel 8, Vers 23. Im Römerbrief Kapitel 8 wird uns ja das Wirken des Geistes im Leben eines Christen berichtet, in verschiedenen Aspekten. Und da heißt es, ich lese mal ab Vers 22, Römer Kapitel 8, ab Vers 22. Da sagt der Apostel Paulus Folgendes, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Unser Heilungsprozess, unser Prozess, in dem wir wieder ganz werden, der vollzieht sich in Etappen, sagt der Apostel Paulus hier. Es ist zunächst einmal so, dass wir in unserem Geist errettet, erlöst werden. Unser Leib kommt erst später dran. Aber alles ist eingeschlossen in den Versöhnungsprozess, in das Versöhnungswirken von Christus auf Golgatha. Vielleicht können wir das dazu uns einmal anschauen. Eine Stelle, und zwar Matthäus Kapitel 8. Das ist diese Parallelstelle im Matthäusevangelium. Und der Schreiber des Matthäusevangeliums, also Matthäus, fügt noch etwas hinzu. Und das ist nicht unwichtig. Ich lese mal Matthäus 8 ab Vers 16. Da, also ist die gleiche Begebenheit, die Matthäus uns hier berichtet. Und da heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Kranken. Und jetzt kommt Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das ist ein Wort, ein Zitat aus Jesaja Kapitel 53. Ja, das hat Jesus auch getan. Das ist auch eine Dimension seines Heilswirkens. Aber realisiert bei uns wird das erst bei der Auferstehung, also wenn wir einen neuen Leib bekommen. Und so wurden schon in der Apostelgeschichte gab es noch Heilungen, wir kommen darauf auch noch, aber die wurden immer weniger und Paulus musste hin und wieder selbst Mitarbeiter zurücklassen und natürlich sind alle nachher auch gestorben. Warum? weil wir einen neuen Leib erst bekommen in der Auferstehung. Jetzt sind wir noch, haben wir noch den alten Leib und tragen auch daran. Nehmen wir noch mal eine Stelle, wo wir das finden können, und zwar Hebräer Kapitel 6. Lasst uns auch diese Stelle noch einmal aufschlagen. Hebräer Kapitel 6. Da schildert der Schreiber des Hebräerbriefes, ist eigentlich sehr deutlich hier zu den Christen, an die er dir schreibt, und sagt: Leute, eigentlich müsstet ihr über diese Dinge schon Bescheid wissen. Ich will nicht immer die Anfangsgründe, wie er sagt, bei euch vermitteln, aber ihr seid träge geworden im Hören. Und dann sagt er Folgendes, und zwar in Hebräer Kapitel 6, in Vers 5, aber ich lese mal ab Vers 4, um des Zusammenhangs willen. Hebräer 6 ab Vers 4, da schreibt er: Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Nicht, wenn wir an die Wunder Jesu denken, dann sagen wir immer: Naja, da hat Jesus irgendeine Naturkausalität oder ähnliches durchbrochen. Das ist fragwürdig. Das ist fragwürdig im Licht der Bibel. Die Heilung der Welt, die ist die zukünftige Weltzeit. Und was Jesus hier getan hat, ist, dass er Zeichen getan hat, die schon, ich sag mal, zeichenhaft hinweisen auf das, so der Schreiber des Hebräerbriefes, was erst noch kommen wird. Und diese zeitliche Reihenfolge, diese zeitliche Aufeinanderfolge, die müssen wir berücksichtigen. Ja, Jesus hat nicht nur unsere Schuld, nicht nur unsere Sünde am Kreuz getragen, nicht nur die Strafe für unsere Sünden, sondern er hat auch, das sagt Jesaja 53 auch, unsere Krankheiten und unsere Gebrechen getragen. Aber dies wird offenbar erst in der Auferstehung, wenn wir einen neuen Leib bekommen. Gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 4. Es heißt hier ja so bezeichnend, und wahrscheinlich ist uns das aufgefallen: Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm. Warum? Da war es doch schon dunkel. Warum erst dann? Nun, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass im Judentum der Sabbat anfing am Vorabend, also sagen wir mal am Freitagabend, wenn die Sonne unterging, und er ging bis am Samstagabend ebenfalls, wenn die Sonne unterging. Das heißt, und in dieser Zeit durften sie selbstverständlich nichts tragen. Sie hatten zu ruhen, das haben sie auch gemacht. Aber sobald der Sabbat vorbei war, da konnten sie reisen, da konnten sie kommen, durften mehr als ein paar Schritte machen, wie das im Judentum vorgeschrieben war. Und sie konnten auch ihre Kranken, ihre Gelähmten tragen. Deswegen betont Lukas das so stark: Als aber die Sonne unterging oder untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm. Sagen wir in der Abenddämmerung, also so schnell wie möglich. Sie bringen sie zu Jesus in das Haus von Simon, damit Jesus sie heilen kann. Stell dir mal vor, da tauchen Kranke auf, noch und nöcher. Markus betont in seinem Evangelium, die ganze Stadt war gekommen. Nicht jeder hatte irgendwie einen Kranken, ein Gebrechen. Der Umfang Er war erstaunlich. Und sie kamen mit allen möglichen Krankheiten, mit Gebrechen kamen sie, nicht nur mit Infektionen, nicht nur mit Fieber. Und sie alle, ihnen allen war klar die Heilungskraft von Jesus. Sie waren sich dessen bewusst, auch bevor die Schwiegermutter des Petrus geheilt worden war. Aber ich kann mir gut vorstellen, im Laufe des Nachmittages hatte sich diese Nachricht in Kapernaum herumgesprochen, in Windeseile. Und so kamen sie, sobald es möglich war, als die Sonne gerade untergegangen war, kamen sie zu Jesus. Jesus nimmt sie alle auf, er legte ihnen die Hände auf, er heilte sie durch sein Wort, aber er heilte sie alle. Übrigens, dieses Wort, was hier in Vers 40 steht, und heilte sie, das ist im Griechischen eine ganz besondere Form, die zum Ausdruck bringt, dass er es permanent tat. Also nicht nur einmalig, sondern dass es kontinuierlich war. Das kann man im Deutschen nicht so zum Ausdruck bringen. Im Griechischen gibt es da zwei verschiedene, unterschiedliche Worte. Und das Wort, das hier steht, meint eben eine Kontinuität. Wenn man mal alle Evangelien zusammenzählt, gibt es 90 Berichte ungefähr über Heilungen, über Wunder, die Jesus getan hat. Fast 90. Und was wir hier in diesen Versen erleben, wir müssen das mal klar machen, was hier so pauschal zusammengefasst wird, ist ja nichts anderes als eine Heilungsexplosion. Ja? Wann gab es das jemals in der Geschichte? Ich behaupte, niemals in der Geschichte der Menschheit gab es so etwas. Wie gesagt, Heilungsevangelisten, die argumentieren, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, das stimmt. Aber das Heil, das Christus uns erworben hat, wird erst in Stufen, in Etappen an uns verwirklicht, an uns realisiert. Übrigens sagt Jesus einmal, wir werden darauf noch kommen, auf dieses Wort in Lukas Kapitel 10, Vers 23, da sagt er einmal zu seinen Jüngern. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Ja, wir sehen heute diese Wunder nicht mehr. Die Jünger damals durften es sehen, aber wir dürfen davon hören aus der Heiligen Schrift. Und all diese Wunder sind Zeichen, die zum Ausdruck bringen, Jesus ist der Messias, der heilt, der auch Herrschaft hat über unseren Leib, über unseren Körper und der uns einmal einen ganz, ganz, ganz neuen Leib geben wird. Im Philipperbrief setzt sich Paulus einmal auseinander mit Menschen. Er spricht von ihnen, deren Gott der Bauch ist. Also die kümmerten sich permanent um ihre Leiblichkeit. Wir lesen von ihnen in Philipper Kapitel 3. Und wisst ihr, was Paulus diesen Leuten sagt? Er sagt, wir werden einmal einen Leib bekommen. Einen Leib, der dem Leib Christi gleichförmig ist. Und vergesst eins nicht, so sagt er, unser Bürgertum ist im Himmel. Von dort erwarten wir unseren Retter, den Herrn Jesus Christus. Noch werden wir also unter Krankheiten zu leiden haben, noch haben wir keinen neuen Körper, noch sterben wir, noch an Krebs, was weiß ich, Corona oder was auch immer. Leiblich, aber Christus hat die Herrschaft über unseren Leib, über den menschlichen Leib. Er hat auch am Kreuz für unsere Krankheiten und Gebrechen gelitten. Und dann zeigt uns Lukas noch ein zweites auf. Und zwar die Macht über das Reich Satans und die Befreiung unserer Seelen. Ihr Lieben, Jesus Christus ist nicht nur der Befreier, der Herr über unsere Leiblichkeit, sondern auch über unsere Seele, über unseren Geist, der verblendet ist, der verfinstert ist, wie es der Apostel Paulus zum Beispiel im Epheserbrief sagt, unser Verstehen ist verfinstert. Ja, glauben wir das? Glauben wir das, ihr Lieben? Jochen hatte kürzlich darüber gepredigt. Aber glauben wir das, dass unser Verstand finster ist, verfinstert, dass wir keine Ahnung haben? Dass wir nur mit Täuschungen erfüllt sind? Dass unser Verstand gewissermaßen eine Festung ist, wie es Paulus einmal im 2. Korintherbrief Kapitel 10 sagt, dass da Gedankengebäude vorhanden sind, die durch Christus und durch sein Evangelium zerbrochen werden müssen. Wir sind verblendet. Und hier, so schreibt der Apostel etwa in Römer Kapitel 12, hier beginnt unsere Erneuerung in dem Geist unseres Denkens. In der Erneuerung unseres Denkens. Römer Kapitel 12, lest einmal, vielleicht nachher nochmal die Verse 1 bis 3. Da beginnt unsere Erneuerung. Sie beginnt durch das Hören auf das Wort Gottes. So, und wie hat Jesus jetzt die gefangenen Seelen befreit? Vers 41. Das heißt hier, es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes, und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus ist. Sie schrien. Übrigens das Gleiche, was wir auch in der Synagoge von Kapernaum erlebt haben. Und sie bekannten Jesus als den Sohn Gottes. Und damit taten sie mehr, als es Juden, als es Muslime oder als es ungläubige Theologen heutzutage zu tun pflegen. Aber interessanterweise erlaubte Jesus ihnen das nicht. Jesus hat Macht über die Dämonen, aber er will nicht, dass sie ihn offenbaren. Vielmehr sagt er, schweigt. Er brachte sie zum Schweigen. Er bedrohte sie. Er befahl ihnen, das gleiche Wort, das wir vorhin im Blick auf das Fieber hatten. Und Jesus befiehlt ihnen und dann haben sie zu gehorchen. Also mit anderen Worten, Jesus hat nicht nur die Macht, einem Fieber zu befehlen, sondern auch die Macht, Dämonen auszutreiben. Warum? Warum hat Jesus nicht gesagt, Mensch, ist doch prima, wenn die Dämonen das endlich mal sagen, was Sache ist? Die Antwort ist deutlich. Jede scheinbare Unterstützung aus der Finsterniswelt würde nur verwirren. Würde uns Menschen nur verwirren. Deswegen lasst euch niemals ein mit den Dämonen. Ich hatte mal in der Gemeinde ein Aufnahmegespräch, schon einige Jahre her. Da sagte mir jemand, ja, ich war in einer spiritistischen Sitzung in Marburg. Er ist dann auch nicht Mitglied geworden, aber wie auch immer. Und ich wollte einfach mal Übernatürliches sehen. Und trotzdem sage ich euch, liebe Leute, lasst euch darauf nicht ein. Jesus bedroht sie und sagt, haltet die Klappe. Macht nichts mit diesen Dämonen. Übrigens, wenn ihr mal nur aufschlagt, Apostelgeschichte Kapitel 16. Der Apostel Paulus war gerade in Philippi angekommen mit Silas und Timotheus. Und kaum waren sie dort, da passierte Folgendes. Da war eine Frau, eine Magd, eine Sklavin. Die Herren, also die Besitzer dieser Sklavin, verdienten ordentlich Geld mit ihr, weil sie einen Wahrsagegeist hatten. eigentlich steht hier im Griechischen, einen Pythia-Geist hatten. Das war ein griechischer Dämon. Und jetzt lest mal, wir lesen das mal, Apostelgeschichte 16, ab Vers 16. Da heißt es, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist, einen Pythia-Geist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Nicht? Wir würden doch sagen, Mensch, super, endlich kriegen wir mal Publicity. Ja? Vers 18. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig. Er wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und so weiter. Und dann kommt Paulus ja ins Gefängnis. Also auch Paulus will nichts von solchen Botschaften aus der Finsterniswelt wissen. Er will nichts damit zu tun haben. Lasst euch nie damit ein. Nie. Auch nicht um eines scheinbaren Vorteils willen. Da kommen wir zu Vers 42, der nächste Morgen. Dann kam der nächste Tag, also das wäre dann der Sonntag nach dem Sabbat, und Jesus geht an einen abgelegenen Ort, so heißt es hier in Vers 42. Nun, was Jesus dort tat, das erfahren wir wieder aus dem Markus-Evangelium. Übrigens ist es so, wenn ihr mal die Evangelien miteinander vergleicht, wird euch das selbst auffallen. Markus berichtet wesentlich weniger Ereignisse, aber über die Ereignisse, die er berichtet, gibt er vielfach Details, die etwa ein Markus oder ein Lukas nicht berichten. Ja? Und so auch hier, Markus sagt, dass Jesus zum Gebet ging an diesem Morgen, ganz früh morgen. Und die Menge, die Volksmenge suchte ihn. Das fand sie so toll, was an diesem Abend vorher geschah. Sie bedrängte ihn. Die Menschen waren begeistert von ihm. Und was sagt Jesus jetzt? Achtet mal darauf, und damit komme ich eigentlich an das, was ich am Anfang gesagt habe. Er sagt, ich muss das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden. Wenn man mal ganz kurz zusammenfasst, wozu Jesus gekommen ist hier auf diese Erde, ist er gekommen, nicht um Wunder zu tun. Die sind flankierend. Ich hatte das im Zusammenhang mit der Austreibung des Dämons in der Synagoge von Kapernaum etwas ausführlicher gemacht. Ich will das jetzt nicht noch einmal wiederholen. Sondern er kam, um das Evangelium zu verkündigen, um zu predigen. Ich muss das Evangelium des Reiches Gottes verkündigen. Es geht um Verkündigung, Heilung, Dämonenaustreibung, wie toll es auch immer ist und wie begeistert die Leute davon waren, dass es lediglich flankierend. Und übrigens weist Jesus auch einmal darauf hin, wir lesen es in Lukas Kapitel 11, Vers 29, wo er sehr unwillig ist und sagt, ein ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Ein Buch eines amerikanischen Heilungsevangelisten trägt den Titel A Miracle a Day Keeps the Devil Away. Also ein Wunder jeden Tag hält den Teufel zurück. Das sagt nicht die Bibel. sondern sie sagt, sie weist uns hin auf die Verkündigung des Evangeliums. Wunderzeichen, sie sind flankierend. Ich erinnere noch einmal daran, was ich in der letzten Bibelstunde sagte. Schlag dazu, könnt ihr nochmal nachlesen, Hebräer Kapitel 2, Vers 4. Und auch ein Jakobus schreibt in seinem Brief am Schluss, dass das wirksame, das inbrünstige Gebet eines gerechten Menschen viel vermag. Es vermag nicht alles. Eines Tages werden wir einen Körper haben, der frei von den Auswirkungen der Sünde ist. Eines Tages werden wir einen Geist haben, der auch frei ist von allen Auswirkungen dämonischer Täuschung. Aber hier beginnt schon die Erleuchtung in unserem Denken, und zwar dadurch, dass wir unsere Bibel lesen, dass wir sie studieren und dadurch, ihr Lieben, erneuert werden. Soweit von meiner Seite.